Die erste halbe Stunde machen wir aus dem Buch und die zweite Hälfte werden wir Fragen und Antworten machen. Niki, ihr müsst um 5 die Mikrofone bereithalten und ihr müsst ein paar schwierige Fragen haben. Um 5. Bisher waren die Fragen sehr, sehr gut. Wir haben über die wunderbaren Eigenschaften des Körpers des Buddha gesprochen. Die können sogar mit ihrem Fingernagel Vorträge geben. Und mit dieser Erhebung können sie das ganze Universum sehen. Und jetzt beginnen wir mit den Eigenschaften von Buddhas Sprache. Danke für das wundervolle Lied. Das war sehr schön. Wenn die Leute darüber sprechen, wie ein Buddha spricht, dann sprechen sie über die 60 Qualitäten von Buddhas Sprache. Manchmal heißt es auch 64. In DCI Level 8 unterrichte ich alle. Es dauert ein paar Tage. Wann machen wir das in Taiwan? In welchem Monat machen wir Level 8? Im März sind wir in Taiwan. Da werde ich es in Taiwan unterrichten. Zusammen mit einem Vortrag über das Diamantschneider-Sutra, den Kommentar von Kamala Shila. Und einen Auszug daraus werde ich heute Abend unterrichten. Aber die wichtigste Eigenschaft der Sprache von Buddha ist in den geheimen Lehren beschrieben. Auch wenn der Buddha nur ein Wort spricht, nimmt jede Person sie anders wahr. Was heißt das? Und Tsongkhapa hat das auch beschrieben. Und zwar hat er das gelehrt anhand des Buches Die Person, die die Wahrheit spricht. Es gibt ein Gedicht hier. Jeder im ganzen Universum. Sie können getrennt voneinander unterschiedliche Fragen stellen über die Inhalte, über die sie nicht sicher sind. Zur gleichen Zeit. Und Buddha wird vor jedem erscheinen, egal wie viele es sind. Und sein Körper und seine Sprache wird vor jedem erscheinen, unabhängig davon, wie viele es sind. Der Buddha kann, selbst wenn Millionen von Menschen eine Frage stellen, jedem von ihnen erscheinen und gleichzeitig jedem seine Frage beantworten. Wir werden das heute nicht versuchen. Und der letzte Teil dieses Verses ist sehr, sehr schön. Und wenn der Buddha die Fragen von Millionen Menschen beantwortet, muss er nicht einmal darüber nachdenken. Wir sagen Lungi Dupa dazu. Lungi Dupa heißt automatisch. Das Karma von Buddha ist so kraftvoll, dass er oder sie nicht darüber nachdenken müssen. Millionen Menschen fragen gleichzeitig eine und dann wird eine Million Buddhas erscheinen. Vor jeder Person ein Buddha. Und jedem Menschen werden sie eine andere Antwort geben. Und während sie antworten, muss Buddha nicht über die Antwort nachdenken. Es ist automatisch. Wenn du auf die Toilette gehst und du dort deine wichtige Aufgabe erfüllst und wenn du fertig bist und dann zum Händewaschen gehst und wenn du vor den Spiegel trittst, dann springt jemand in den Spiegel. Du musst niemand bitten, in den Spiegel zu gehen. Dein Gesicht ist einfach im Spiegel. Du musst nicht sagen, Gesicht, komm, mach mal, zeig dich mal im Spiegel. Und wenn ein Buddha lehrt, ist es das Gleiche. Jeder Mensch ist wie ein Spiegel. Und der Buddha erscheint vor ihnen. Es ist automatisch. Er muss nicht darüber nachdenken. Cool. Er oder sie, sie müssen nicht darüber nachdenken. Jemand hat mich gefragt, ob es im Buddhismus sind die meisten Lehrer männlich oder weiblich. In den unteren Schulen, in der offenen Lehre, gibt es dort historisch mehr Männer. In den höheren Lehren, dann sind die besten und die berühmtesten Lehrer Frauen. Und Buddhas sind so. Und wenn Hunderte von Menschen zur gleichen Zeit unterschiedliche Fragen stellen, dann öffnet der Buddha den Mund und sagt einen Satz. Und jede Person hört den Satz, den Buddha spricht in seiner eigenen Sprache. Die Russen werden Russisch hören. Baruski, Baruski. Oce Brunata. Avtomatichiski. Es wird automatisch sein. Und die Chinesen werden Chinesisch hören.
Und we are American here, American.
Der Buddha sagt nur eine Sache. Und jede Person hört ihre eigene Sprache. Aber nicht nur das. Unterschiedliche Menschen benötigen unterschiedliche Antworten. Für manche sehr, sehr zielgenau. Für andere wegen Mittel. Und manche haben zu viel zu Mittag gegessen und sind ein wenig schläfrig. Dann, und Buddha passt die Antwort für jeden Menschen an. Hier heißt es, die Antwort entspricht ihrer Kapazität. Er wird all diese Fragen beantworten zur gleichen Zeit. Er wird eine Antwort geben. Jede Person hört ihre eigene Sprache und die Antwort wird ihrem Wissensstand angepasst sein. Es gibt noch 999 Bücher aus dem alten India, die Buddha gesprochen hat. Fast 1000. Und dann gibt es noch 3700 Bücher, die von späteren Weisen geschrieben wurden. Also zusammen ungefähr 5000 Bücher, die über 1500 Jahre geschrieben wurden, bis der Buddhismus in Indien verschwunden ist. John Brady, wo bist du? Wahrscheinlich ist er am Strand. Egal. Sein Projekt. Seit 25 Jahren arbeiten sie daran. Und sie haben all diese Bücher fertiggestellt. Ihr könnt sie umsonst online einsehen. Und unter diesen Büchern, there is a Bolo Bolo Dhamita, auf Sanskrit Prajna Paramita, die Vollendung der Weisheit. Der Buddha hat viele Perfektionen der Weisheit unterrichtet. Eine davon hat 100.000 Zeilen. Eine heißt 20.000, aber sie hat eigentlich 25.000 Zeilen. Eine hat 8.000. Und die kleine Bibi heißt Ching Ching. Diamond Cutter. Die 100.000 Zeilen lang ist, die 20.000 Zeilen, 25, 8.000 Zeilen. Der Buddha hat sie alle gleichzeitig gesprochen. Drei unterschiedliche Bücher. Warum? Weil manche Studenten wollen zum Strand. Für die hat Buddha die kurze gemacht. Manche wollen mehr darüber wissen. Dafür, für die hat Buddha die lange gemacht, gleichzeitig. Und wir haben sie. Es gibt sie noch und sie sind wunderschön. Eines Tages sollten wir sie zusammen lesen. Insbesondere die 8000 Verse. Und dann gibt es noch einen sehr interessanten Aspekt von Buddhas Lehren. Es ist egal, ob du neben ihm sitzt oder auf deinem Zimmer oder du nach Guangzhou oder Peking heimfliegst. Es ist egal. Du wirst das Gleiche hören, so wie wenn Buddha neben dir sitzt. Buddha hat das ausgeklügelste Mikrofonsystem. Wenn du den Samen dafür hast, dann ist es egal, wohin du gehst, in dieser Welt oder in einer anderen. Wenn der Buddha spricht, dann wirst du es so hören, als ob Buddha neben dir sitzt. Und dann zitiert er nochmal aus der Sutra das unfassbare Geheimnis. In dieser Sutra heißt es, der Student von Buddha mit dem Namen Maudgalyayama hat sich gefragt, wie weit entfernt kann ich Buddha immer noch verstehen? Und Maudgalyayama ist ganz besonders. Er hat die Macht, auf anderen Planeten zu erscheinen. Und dann ist er, rausgegangen, hat sich immer noch gleich angehört. Und dann ist er zu Phuket Airport gegangen, hat sich immer noch gleich angehört. Und dann ist er nach Moskau oder nach Berlin gefahren, hat sich immer noch gleich angehört. Und dann ist er mehrere Planeten entfernt gereist, hat sich immer noch genauso angehört. In diesen Geschichten ist das Ende immer, dass er dann müde heimkommt und sagt, ich weiß es nicht, wie weit es zu hören ist. Und dann zitiert Babonka Rinpoche ein berühmtes Gedicht. Das heißt, die 150 Verse, die den Buddha-Lob preisen. Wenn wir dein Antlitz erblicken, sehen wir etwas Wunderschönes. Wenn wir deine wunderbare Rede hören, hören wir etwas Wundervolles. Wenn du sprichst, ist es wie der Nektar des ewigen Lebens vom Mond. In Indien, in den alten Tagen, wenn sie unterrichten, sitzt jeder auf dem Boden, wie unter einem Baum zum Beispiel, und es wird staubig sein. Und deswegen hat ein Student die Aufgabe, dass er vor der Klasse den Boden mit Wasser besprüht. Und dann bleibt der Staub am Boden. Und der Verfasser des Gedichtes hat gesagt, der Staub erscheint in deinem Herzen und der Name des Staubes ist Verlangen. Und wenn du lehrst, dann ist jedes Wort wie ein Tropfen Wasser. Und es unterdrückt unser Verlangen. Und der Ärger ist wie eine Schlange. Wenn du jemals die Flagge von Mexiko gesehen hast, ich habe die Geschichte darüber gehört, dass die ersten Einwohner von Mexiko, ich weiß nicht, ob es wahr ist. Jemand aus Jalisco hat mir das erzählt. Geshe-la. Die haben aber auch gesagt, die besten Menschen kommen aus Jalisco. Das ist am Pazifischen Ozean, an der Westküste. Und vor 1000 Jahren gab es weise Männer und die haben eine spezielle Nachricht erhalten. Jeder sollte in die Mitte von Mexiko, ungefähr 1000 Meilen entfernt ziehen. Und dann hat der weiße Mann gesagt, warum? Und dann die Antwort war, frag mich nicht, geh einfach. Wie weit? Und dann lauf einfach so lange bis zu ein 7 oder 9, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Und wenn du die vielen Seen siehst, dann wirst du auch einen Adler sehen. Und der Adler frisst eine Schlange. Und wenn du dort angekommen bist, lässt du dich nieder. Und dort baust du dann die neue Stadt. Und so wurde Mexico City gegründet. Eine der zwei größten Städte der Welt, Guangzhou und Mexico City. So wurde Mexico City gegründet. Und vor kurzem sind wir in Arizona gefahren, im Auto gewesen. Und während meines 3-Jahres-Retreats habe ich einen großen Adler gesehen. Und wir hatten viele Klapperschlangen. Die sind giftig. Und manche von ihnen sind so groß wie die Bühne hier. Und der Adler stürzt dann herunter, nimmt die Schlange und die sind von dem Gift unberührt und dann können sie die Schlange davontragen. Scott hat, glaube ich, auch eine gesehen. Und hier sagt er, es gibt einen ganz speziellen buddhistischen Vogel, wir sagen Garuda. Und er liebt es, die Schlangen zu fressen. Also in der Mitte vom Rad des Lebens. Was ist die Bedeutung der Schlange? Ärger. Und in diesem Gedicht heißt es, Buddha, deine Worte, die sind wie der Adler, der die Schlange frisst. Und deine Worte sind wie die Sonne. Und wenn sie unseren Geist berühren, vertreibt er die Dunkelheit. Deine Worte sind wie ein Diamant. Wenn sie den Berg meines Stolzes berühren, zerstören sie ihn. Wenn du sprichst, sprichst du nur die Wahrheit, weil du die ultimative Realität wahrgenommen hast. Und deine Worte sind immer in sich konsistent. Du sagst am Montag nichts Widersprüchliches zu dem, was du am Dienstag sagst. Wenn du wählst deine Worte sehr wunderbar aus. Du bist der wunderbarste Redner, Lord Buddha. Am Anfang, wenn du anfängst zu sprechen, es ist so süß. Wir lieben es, dir zuzuhören. Und wenn wir nach Hause gehen und über deine Rede nachdenken, entfernt es all unser Verlangen und all unsere Ignoranz. Alles, was du sagst, kann jeder in der Audience verstehen. Die Menschen, die Probleme in ihrem Leben haben, finanzielle Schwierigkeiten in der Familie, wenn du sie unterrichtest, Ukchung, Ukchin ist eine sehr berühmte Redewendung in Tibet. Ich zeige euch Ukchin. Es ist wie ein Seufzer. Nachdem du die Leute unterrichtest, wenn sie finanzielle Schwierigkeiten haben, wenn sie Schwierigkeiten mit ihrem Partner haben, nachdem du sie unterrichtet hast, und dann wissen die Leute, was sie tun müssen, wenn ihr Ehemann sie anschreit und sagt, Blödgesicht. Sie sind entspannt, erleichtert. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Sag Blödmann. Nein. Selbst Menschen, die eventuell trinken oder sehr unvorsichtig sind, du beschützt sie. Ist euch heiß? Wie vielen ist heiß? Wollt ihr, dass wir euch einfrieren? Ja? Tim, wo bist du?
Er ist mit John in der Playa, ich glaube.
Earl versucht es. Wir versuchen, die Klimaanlage hochzudrehen. Manche wollen einfach nur Filme sehen, im Internet surfen. Und auch diese Leute beruhigt der Buddha. Bitte verschwende deine Zeit nicht, indem du den ganzen Tag im Internet surfst. Alles, was du sagst, ist für Menschen bestimmt zu unterschiedlichen Zeiten. Wenn weise Menschen dich sprechen hören, cool, er ist perfekt. Und die mittleren, wow, der hat mir neue Ideen gegeben. Und die mit geringer Intelligenz, die sind so, Leerheit, Buddha hat Leerheit. Leerheit. Und plötzlich verstehen sie es. Und Buddhas Sprache hat diese Eigenschaft. Wenn du uns lehrst, dann hilfst du unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zur gleichen Zeit. Nicht nur das, wenn der Buddha spricht, können die Worte das tun, was auch sein Körper kann. Die Worte können das ganze Universum sehen, so wie der Geist des Buddha. Die Worte können das Universum sehen. Versteht ihr das? Die Worte können den Menschen auf der ganzen Welt helfen, wie Hände. Also Buddhas Vortrag und Buddhas Handlung und Buddhas Gedanken verschwimmen. Das ist total verrückt. Also, wenn der Buddha eine Tasse Kaffee machen will, dann sagt der Buddha, Kaffee. Und dieses Wort wird den Kaffee machen. Versteht ihr das? Das Wort wird das Universum sehen. Wenn der Buddha das Wort Kaffee spricht, dann kann das Wort Kaffee all den Kaffee in allen Universen sehen. Es ist unglaublich. Jetzt machen wir noch ein bisschen weiter mit Buddhas Geist und dann werde ich Fragen beantworten. Was sind die Eigenschaften von Buddhas Geist? Wenn du die Details wissen willst, musst du die großen Bücher studieren. In den Büchern findest du die 10 Kräfte eines Buddhas, 18 einzigartige Eigenschaften. Und dann gibt es 21 unterschiedliche Qualitäten von Buddhas Weisheit. Und wenn du das wissen willst, dann studiere die Bücher. Wenn wir es versuchen würden, diese Woche zu tun, würden wir nicht fertig werden. Also gehst du und liest diese großen Bücher. Und selbst die Menschen, die die Zeit haben, diese Bücher zu studieren, sollten es auch versuchen und sollten versuchen, sie zu studieren. Und dann kannst du über die unterschiedlichen Eigenschaften eines Buddhas lernen. Ich werde sie für euch zusammenfassen. Du kannst sie einteilen in Wissen und Liebe, alle Qualitäten eines Buddhas kannst du in 2 Kategorien einteilen, in Wissen und Liebe. Wenn ein Buddha meditiert, über Leerheit, mit ihren oder seinen Augen geschlossen, dann gleichzeitig wird sie oder er gleichzeitig alle Dinge in allen Universen sehen, die passieren. Und dann gibt es noch etwas, das Kurura heißt. Wenn du eine Olive in deine Hand gibst, ist es nicht schwierig, diese zu sehen. Buddha sieht alles in jedem Haus, in allen Ländern auf dieser Welt, so wie du dein Telefon in deiner Hand sehen kannst. Und dann nochmal zitiert der Lama ein Gedicht. Du bist der Buddha. Du kannst alle Dinge sehen. Du kannst sehen, was sie verursacht, wie das Telefon in deiner Hand. Du kannst alle Dinge sehen, die sich bewegen und auch die, die sich nicht bewegen. Das ist ein alter buddhistischer Ausdruck. Nicht bewegend heißt die Welt. Bewegend heißt alle Menschen. Also du kannst alle Orte und alle Menschen gleichzeitig sehen. Du kannst ein Ding und auch viele Dinge gleichzeitig sehen. Wenn der Wind über den Himmel bläst, kann ihn nichts aufhalten. Der Himmel wird den Wind nicht aufhalten. Das Nicht-Aufhalten, das Sanskrit-Wort dafür ist Asanga. Word ist mein menschliches Wörterbuch. Danke dir. Auf Sanskrit. Asanga. Wenn der Wind über den Himmel blasen will, kann ihn nichts langsamer machen. Und wenn der Buddha etwas im Universum sehen will, ihr Geist oder sein Geist kann alles sehen. Es gibt nichts, was ihn aufhalten kann. Hier hören wir nun auf. Und wenn ihr Fragen habt, wir nehmen uns jetzt eine halbe Stunde Zeit, um Fragen zu beantworten. Lehrer, du hast gesagt, dass du, als du Koch warst für die Mönche, auch Fleisch gekocht hast. Also ich glaube, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, es nicht zu tun, hättest du es nicht getan. Aber wenn du es in Zukunft tun kannst, um es für einen höheren Zweck zu tun, wie würdest du es tun? Ich war 8 Jahre lang der Koch. Und während dieser Zeit habe ich aufgegeben, Fleisch zu essen. Vor über 30 Jahren. Aber ich bin immer noch der Koch. Und ich musste für die anderen Mönche kochen. Und ich bin der jüngste Mönch. Einer dieser Mönche ist mein Lehrer. Und ich hatte auch diese Gedanken. Ich bin der jüngere Mönch. Er ist mein Lehrer. Ich weiß nicht, warum er Fleisch isst. Vielleicht hat er besondere Kräfte. Sie sagen, es gibt Lamas, die Fleisch essen und nehmen den Geist dieses Tieres und transferieren ihn in Amitabhas Himmel. Ich weiß nicht, ob mein Lama diese Macht hat oder nicht. Um ehrlich zu sein, ich kann die Gedanken meines Lamas nicht lesen. Aber ich kann meinen Geist lesen, dass ich diese Macht nicht habe. Und deswegen habe ich mich entschlossen oder zu mir gesagt, es ist besser, dass ich kein Fleisch esse. Und wenn mein Lama mich bittet, Fleisch zu kochen, werde ich es tun. Ich habe kein Tier umgebracht. Aber die Mönche haben mich gebeten, das Fleisch zu kochen, und das habe ich auch getan. Mein Lama war sehr streng mit mir. Eigentlich war er immer streng mit mir. Manchmal hat er Bumm. Aber ich liebe ihn sehr, sehr. Wir haben 25 Jahre zusammengelebt. Ich bin der Meinung, er ist der größte Lama auf der ganzen Welt. Er hat mein Leben gerettet und er hat mir das Leben gegeben. Manchmal sind seine Freunde gekommen und dann hat er mich vorgestellt. Das ist mein Schüler, Michael. Mike. Er hat Fleischessen aufgegeben, aber er hat seine negativen Gefühle nicht aufgegeben. Und so hat er mich Witze über mich gerissen, weil ich Fleisch aufgegeben habe. Und als mein Lama dann alt geworden ist, als er 80 war,
problem in his body.
Hatte er kleinere Probleme, also vor Krebs. Also wenn du es nicht entfernst, könnte daraus Krebs entstehen. Also habe ich ihn ins Krankenhaus gefahren. Er war mehrere Tage da. Und sie haben das aus seinem Körper herausgeschnitten. Und dann habe ich mich mit dem Arzt getroffen. Und dann habe ich den Arzt gefragt, soll ich anderes Essen für ihn kochen? Und der war echt ziemlich cool. Dein Lama ist jetzt 80. Und er ist immer noch sehr stark und gesund. Lass ihn essen, was er gerne essen mag. Und habe ich gesagt, okay. Und dann sind wir heimgefahren. Und dann habe ich das Abendessen gekocht. Und ich habe es dem Lama gebracht. Das ist Fleisch. Ja. Ich koche jetzt seit vielen Jahren für dich und du isst jeden Tag Fleisch. Ich will kein Fleisch essen. Gib mir kein Fleisch mehr. Und so hat er aufgehört. Und dann habe ich gedacht, er spielt mit mir. Er gibt vor, Fleisch zu essen. Er braucht es nicht und er will es auch nicht essen. Und jemand hat ihm einen TV gekauft. Und er hat so ferngesehen am Abend. Dann habe ich gesagt, ich will auch Fernsehen schauen. Du bist ein Mönch, du kannst nicht fernsehen. Okay, Lama. Und manchmal habe ich ihm Tee gekocht. Und dann habe ich so lange gewartet, bis er den Fernseher angeschaltet hat. Und dann habe ich ihm den Tee serviert. Und dann habe ich mich ganz leise hingesetzt und ferngeschaut. Und manchmal war es eine Polizeiserie. Die Besten sind aus Hongkong. Und sie schießen. Und es war, wir waren kurz davor, den Täter aufzudecken. Eine Stunde lang hat der Detektiv alle befragt. Und ich bin Amerikaner und ich weiß, in der nächsten Minute finden wir den Täter. Und dann hat mein Lama gesagt, du kannst ihn jetzt ausschalten. Aber eine Minute, nur noch eine Minute. Warum? Wir haben jetzt fast rausgefunden, wer den Mann umgebracht hat. Über was redest? Von was redest? Eine Stunde hat er versucht rauszufinden, wer den Typen umgebracht hat. Ja, wirklich? Ich glaube, eigentlich hat er nur Mantras gemacht. Und er hat den Fernseher nur angeschalten, damit ich mich wohlfühle. Also mit einem Lama, ob er Fleisch isst oder ob er Fernseh sieht. Ich kann nicht beurteilen, ob er ein Buddha ist oder nicht. Also alles, was Lama macht, muss ich ein bisschen auf die Seite stellen. Aber ich selber, ich weiß, dass ich kein Fleisch essen sollte und auch nicht Fernsehen. Also mit Lama müssen wir wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Wir wissen nicht wirklich, was sie tun. Wenn du ein Arya bist, kannst du 500 Jahre lang in die Zukunft sehen. Und du hast das Antlitz jedes Lebewesens in diesem Universum gesehen. Was diese Menschen tun, warum sie tun, was sie tun, können wir nicht einmal erraten. Um diese Menschen herum müssen wir sehr vorsichtig sein. Wir wissen das nicht. Wir wissen nicht, was ihr Plan ist. Das ist die Antwort.
By the way, Peter,
apropos, Peter und Maria, ich habe getan, um was ihr gebeten habt, und Hasso hat es.
Good afternoon. Geshe Michael.
Guten Abend, Geshe Michael.
Hola, Geshe Michael.
Ich pflanze und gebe und bekomme das Ergebnis zur gleichen Zeit. Nein, das ist unmöglich. Du kriegst das Ergebnis immer später. Also ich habe aus einer alten Geschichte gelernt, dass ich, wenn ich diesen Lehren in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft zuhöre, dass ich damit sehr viele Samen aufbrauche.
我正在听自己的故事，同时我又在教自己，学着，又在听，前世很久以前的我，现在和将来重复，可能每一次都会有新的学习，直到我所有的坏种子。 滅掉之後就可以涅槃。Thank you.
Meine Frage ist, jetzt lerne ich, ich höre vielen alten Geschichten zu und ich habe das Gefühl, dass ich die Charaktere dieser Geschichten bin in meinen vorhergegangenen Leben. Und jetzt bin ich. Und jetzt erlebe ich das und auch in der Zukunft. Es fühlt sich an, wie wenn es sich wiederholt. Und ich lerne und ich werde in jedem Leben etwas Neues lernen, solange bis ich alle schlechten Samen beseitigt habe. Wenn ich dir eine Geschichte aus den alten Büchern erzähle, der Grund, warum du diese Geschichte hörst, ist, dass du eventuell Teil dieser Geschichte warst, hunderte von Jahren, vor hunderten von Jahren. Und der Grund, warum du die Geschichte hörst, weil früher hast du Samen in deinem Geist gepflanzt und jetzt hörst du die Geschichte. Ich schulde euch noch eine Geschichte. Der versucht hat, den Buddha zu vergiften und ihn verbrannt hat, vielleicht morgen. Es ist ein langes Sutra. In dieser Geschichte, Buddha erzählt oft eine Geschichte, wie er die Geschichte vom Tiger, von der Mama-Tiger, die vier kleine Tiger hatte und sie konnte nichts zum Essen finden und sie sich niedergelegt hat und sie hatte keine Milch mehr und sie war dabei zu sterben. Und dann kam ein Prinz im Wald und hat den Mama-Tiger gesehen, die ihre vier Kinder nicht mehr säugen konnte. Und dann hatte er ein paar wirre Ideen. Ich werde meinem Körper dieser Tigerin geben, damit sie ihre Kinder säugen kann. Und er hat sich neben sie hingelegt. Und sie hatte nicht mehr die Kraft, ihn aufzuessen. Und dann hat er all seine Kleider ausgezogen und hat einen Ast vom Baum abgerissen und hat seinen Arm aufgeschlitzt und hat ihn vor ihren Mund gehalten. Und sie konnte sein Blut trinken. Und dadurch wurde sie stark und hat ihn aufgefressen. Und während er stirbt, hat er ein Gebet gesprochen oder ein Versprechen abgegeben. Wenn du mein Blut trinkst, wenn du mein Fleisch isst, dann musst du in der Zukunft mein Student werden. Ich mache das auch oft. Manchmal gehe selbst ich zu McDonald's. Ich kaufe nur die Pommes frites und dann gehe ich raus. Ich esse die Pommes frites und dann verfüttere ich ein bisschen was an die Vögel. Wenn du mein Pommes frites isst, dann musst du im nächsten Leben mein Student werden. Und so mache ich immer ein Gebet, wenn ich die Pommes frites verteile. Die 4 Babys und die Mutter. Und das waren die 5 Studenten, die Buddha gelehrt hatte, als er das erste Mal gelehrt hat auf dieser Welt. Also wenn du viel meditierst, kannst du deine vergangenen Leben sehen. Du kannst unsere Verbindung sehen, warum wir eine Verbindung haben. Wir haben zusammen viele Dinge getan. Wir haben sehr kraftvolles Karma zusammen erzeugt. So, deswegen sind wir wieder zusammen. So können wir dieses heilige Dharma zusammen studieren. Wir kennen einander seit vielen Leben. Du hast recht. Jedes Leben versuchen wir uns zu verbessern. So lange, bis wir zusammen uns in einen Buddha verwandeln. Noch eine Frage?
Dear Geshe-la, I have been studying this.
Geshe-la ha studiato questo sistema desde 2015. Sigo
praticando. Danke, Geshe-la. Ich studiere es seit 2015, habe viele Samen gepflanzt und viele Dinge ändern. Und ich möchte ein Vorbild für andere sein, damit sie das Prinzip auch anwenden. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe und jeden Tag also wie soll ich jetzt mein Leben arrangieren, damit ich ein erfolgreiches Vorbild für die Gesellschaft bin? Wann kann ich mit meinem Lama studieren und wann soll ich meditieren? Wie soll ich mein Leben einrichten? Wie soll ich mein Leben einrichten, um das zu erreichen?
I thought
that. Danke für die gute Frage und auch eine ernsthafte Frage, weil unser Leben dauert nicht lange. In diesem Programm können wir uns glücklich schätzen. Viele Lehrer, die hier unterrichten, haben das 3-Jahres-Retreat abgeschlossen. Und es ist echt schwer, einen Lehrer zu finden, der ein 3-Jahres-Retreat gemacht hat. Und wie viele haben wir hier? Viele. Und es ist echt lustig, weil wenn du in Retreat bist, ich habe das 3-Jahres-Retreat von 2000 bis 2003 gemacht. Es fühlt sich echt merkwürdig an. Du meditierst den ganzen Tag. Du betest. Ich möchte vielen Menschen helfen. Aber ich sitze hier in dem Zimmer. Da ist kein Mensch, dem ich helfen kann. In meinem Retreat habe ich mich sehr einsam gefühlt und bin ab und zu rausgegangen. Ich hatte eine Ameisenkolonie vor meiner Kabine und ich war so einsam, dass ich den Ameisen zugeguckt habe. Braucht ihr Hilfe? Ich wollte einfach jemand helfen. Und da gab es einen großen Stein neben der Ameisenkolonie, einen flachen Stein. Und alle Ameisen sind auf den Stein zugelaufen und sie sind um den Stein herumgelaufen. Und das fand ich unangenehm. Geht einfach über den Stein drüber. Das ist einfach näher. Und manchmal habe ich versucht, ihnen zu helfen. Und dann sind sie davon gelaufen. Und das hat mich frustriert. Ich musste hier 3 Jahre bleiben. Und ich kann niemandem helfen. Und deswegen habe ich dann beschlossen, der Zweck eines Retreats ist es, dich darauf vorzubereiten, anderen Menschen zu helfen. Als ich den Geshe fertig hatte, hat mein Lama zu mir gesagt, jetzt gründest du ein Unternehmen. Lama, ich will keine Geschäfte machen. Die Geschäftsleute sind die unehrlichsten Menschen, die ich kenne. Ich will kein Geschäft gründen. Und er sagte, gründe ein Unternehmen. Bevor ich ihn getroffen hatte, hatte er einen Autounfall und er hat seinen Rachen verletzt. Und jedes Mal, wenn er gesprochen hat, hat sich das wie Star Wars angehört. Jetzt ist die Zeit, dass du ein Unternehmen gründest. Lama, ich will kein Geschäft gründen. Das ist, warum ich ins Kloster gegangen bin. Ist mir egal. Du musst ein Geschäft gründen. Und du sollst eigentlich nicht Nein zu deinem Lama sagen. Deswegen habe ich eine andere Methode entwickelt. Verschieb so lange, bis der Lama es vergisst. Wann gründest du dein Unternehmen? Ja, ich mache gerade einen Plan. Und dann habe ich 2 Monate nicht mehr davon gesprochen. Und dann sagt er, kannst du dich daran erinnern? Ich habe zu dir gesagt, du sollst dein Unternehmen gründen. Oh, er erinnert sich dran. Und schlussendlich musste ich ein Unternehmen gründen. Ich wollte es nicht tun. Und ich war echt ärgerlich darüber. Ich wollte nur meditieren, studieren. Ich habe wirklich studieren und meditieren genossen. Ich mag Geschäfte nicht und ich brauche auch kein Geld. Meine Großmutter war sehr reich. Und als sie gestorben ist, hat sie mir sehr viel Geld vererbt. Ich musste nicht arbeiten. Lama, ich muss nicht arbeiten. Du musst arbeiten gehen. Okay. Der Lama kann in die Zukunft sehen, weil alle Buddhas im Körper des Lamas sind. Ich glaube das fest. Ich mache nicht immer das Richtige. Und manchmal bin ich ärgerlich, heimlich. Ich habe meinen Lama nie angeschrien. In 25 Jahren nicht. Ich habe nie ein schlechtes Wort gegeben, aber in meinem Herzen. Warum muss ich arbeiten gehen? Aber ich habe es gemacht. Als Karma-Ausprobier-Experiment. Ob Karma funktioniert oder nicht. Sind die 4 Schritte wahr? Um es auszuprobieren. Und deswegen Aufgrund dieser Erfahrung haben wir DCI in 22 Ländern. Und jedes Jahr kommen 15.000 bis 20.000 Menschen. Wenn ich kein Geschäft gegründet hätte, wenn ich nicht getan hätte, um was mich mein Lama gebeten hat, dann wäre ich in einem kleinen Kloster, wäre dort glücklich, führe ein ruhiges Leben, meditieren, studieren. Aber ich hätte diese Erfahrung nicht, wie man unterrichtet, wie man spricht, wie man Menschen trifft. Und es wäre so, als ob ich Ameisen helfen wollte, weil ich nicht die Chance hätte, Menschen zu helfen. Jetzt, rückblickend, denke ich, dass mein Lama sehr weise war. Der Lama hat mir gelernt zu balancieren zwischen meiner Arbeit und meiner Meditation. Das spirituelle Leben und das weltliche Leben. Und es ist schwer für jeden, nicht nur für dich, jeder Mensch hier. Wir haben immer das Gefühl, dass unsere Balance falsch ist. Vielleicht meditiere ich zu viel. Vielleicht mache ich zu viel Geschäft. Was ist die richtige Balance? Wenn du die Balance findest, dann wird aus deinem Arbeitsleben spirituelles Leben. Den ganzen Tag lang kannst du meditieren in der Welt. Dann ist dein Arbeitsleben und dein spirituelles Leben nicht mehr getrennt. Sie kommen zusammen. Sie verschmelzen. Als ich gearbeitet habe, hatten wir Geschäftspartner und sein Name war Ofer aus Israel. Und manchmal war ich total verwirrt, ob er mein Chef oder mein Lama ist. Manchmal hat er mich angeschrien und ich habe gesagt, ja Lama, ja Lama. Und manchmal bin ich heimgegangen und mein Lama hat mich angeschrien und gesagt, ja Ofer, ja Ofer. Und es hat mich echt verwirrt. Wer ist der Lama und wer ist der Chef? Und dann habe ich eines Tages entschieden, dass mein Chef auf der Arbeit Yamantaka ist. Er ist wirklich sehr... Und dann habe ich beschlossen, er ist auch ein Buddha. Und wenn ich heimgehe, kümmert sich Buddha um mich. Und wenn ich zur Arbeit gehe, kümmert sich Buddha um mich. Ein Familienleben, Arbeitsleben, spirituelles Leben. Es wird wirklich anstrengend. Tut mir leid. Es wird anstrengend sein, ein, zwei, drei Jahre lang. Du fühlst dich schuldig. Ich verbringe nicht genug Zeit mit meinen Kindern. Oder ich verbringe zu viel Zeit auf einem Lamrim-Retreat. Gestern bin ich lange arbeiten gewesen. Vielleicht bin ich eine schlechte Mutter. Und ihr werdet diese Zweifel haben. Wie könnt ihr das beseitigen? Mach aus allem eine spirituelle Praxis. Wenn der Mann dich anschreit, benutze es, um über die Leerheit zu meditieren. Wenn die Kinder sich schlecht verhalten, mach eine Leerheitsmeditation daraus. Wenn dein Geschäft schlecht geht, benutze es als Leerheitsmeditation. Solange dein weltliches und dein spirituelles Leben getrennt sind, verstehst du die Leerheit nicht. Und jetzt ist es immer noch wahr, Du musst mehr studieren. Du solltest versuchen, so vielen möglichen Lamrims zu kommen, wie du kannst, ohne dass du deine Familie verletzt, ohne dass du deinen Job verlierst. Du solltest so oft kommen, wie es geht, jedes Jahr, mehrere Male. Versuch, Retreat zu machen, vielleicht 2 Tage, vielleicht 3 Tage. Sei still, bleib in einem Raum oder geh aufs Land und mach Retreat. 3 Tage, 5 Tage, 10 Tage, okay? Und finde die Balance. Du kannst die Leerheit nicht direkt erfahren, wenn du nicht ernsthaft jeden Tag meditierst. Es ist einfach nicht möglich. Nicht möglich. Du musst dein Leben arrangieren. Steh früh auf. Du musst jeden Tag meditieren. Aber wie wir schon so oft gesagt haben, belästige die anderen Menschen nicht mit deinem Dharma. Du hast Verpflichtungen in deiner Familie gegenüber. Du musst Geld verdienen. Und du musst diese Versprechen einhalten. Wenn du die Verpflichtungen gegenüber deiner Familie und deiner Arbeit nicht einhältst, dann wirst du auch die buddhistischen Versprechen nicht einhalten. Ich habe es so oft gesehen. Ein Buddhist respektiert die Zusagen gegenüber der Familie, der Arbeit, Geld zu verdienen und behält seine Praxis bei. Okay, danke. Gracias.